Wir singen nun das nächste Lied. Du
und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Wir lesen als Predigtext zum vierten Mal aus dem ersten Brief des Apostel Paulus an die Thessaloniker. Und diesmal geht es um den zweiten Kapitel ab Vers 17 bis zum dritten Kapitel bis Vers 8. Also 2, 17 bis 3, Vers 8.
Maria, darf ich dir bitten?
Wir aber, liebe Brüder, nachdem wir eine Weile von euch geschieden waren, von Angesicht nicht im Herzen, haben wir umso mehr uns bemüht, euch von Angesicht zu sehen mit großem Verlangen. Darum wollten wir zu euch kommen, ich, Paulus, einmal und noch einmal, doch der Satan hat uns gehindert. Denn wer ist unsere Hoffnung oder Freude oder unser Ruhmeskranz? Seid nicht auch ihr von unserem Herrn Jesus, wenn er kommt? Ihr seid ja unsere Ehre und Freude. Darum ertrugen wir es nicht länger und beschlossen, in Athen allein zurückzubleiben und sandten Timotheus, unseren Bruder und Gottes Mitarbeiter am Evangelium Christi, um euch zu stärken und euch zu ermahnen in eurem Glauben. Damit nicht jemand wankend werde, würde in den Bedrängnissen, denn ihr wisst selbst, dass uns das bestimmt ist. Denn schon als wir bei euch waren, sagten wir es euch voraus, dass Bedrängnisse über uns kommen würden, wie es auch geschehen ist und wie ihr es wisst. Darum habe ich es auch nicht länger ertragen und habe ihn gesandt, um zu erfahren, wie es mit eurem Glauben steht, ob der Versucher euch etwa versucht hätte und unsere Arbeit vergeblich würde. Nun aber ist Timotheus von euch wieder zu uns gekommen und hat uns Gutes berichtet von eurem Glauben und eurer Liebe und dass ihr uns alle Zeit in guten Andenken habt und euch danach sehnt, uns zu sehen und auch wir uns danach euch zu sehen. Dadurch sind wir, liebe Brüder, euretwegen getröstet worden in all unserer Not und Bedrängnis und durch euren Glauben. Denn nun sind wir wieder lebendig, wenn ihr feststeht in dem Herrn. Amen.
Treuer Vater, wir sind hier vor dir versammelt, um dich zu begegnen. Herr, rede durch dein heiliges Wort zu uns. Öffne bitte unsere Ohren. Rühre unsere Herzen an, dass wir Gnade erlangen und staunen über deine Gnade, deine Liebe und wieder aufbrechen können in vollem Vertrauen zu dir, im Blick auf das Ziel, das du uns bereitet hast. Wir sind dein Volk. Amen. Liebe Geschwister, liebe Freunde, in meinen Ferien hatte ich mehrere, aber auch einmal eine eher oberflächliche Begegnung, die mir dennoch inspirierte. Ja, schon. Und auch, sag mal, zu interessanten Entdeckungen führte. Es war in einem schönen Dorfkirche. Der Mann meinte: so eine Kirche, im Großen und Ganzen ist das ein recht netter Ort. Man findet dort Stille, ein bisschen Spiritualität, manchmal auch ein bisschen sicheren Hafen. Ja, muss sagen, die Dorfkirchen waren ein gutes Beispiel. Sie hatten eine wunderbare Architektur und wir hatten gerade schönes Orgelspiel bekommen. Eigentlich ein toller Ort, so eine Kirche. Wenn da, sagte er, wenn da nicht eines wäre, die Menschen. Mann, oh Mann, sagte er, wenn es doch nur eine Kirche ohne die Menschen gab. Das wäre toll. Das Gefühl einer soliden, großartigen Gottesdienst ohne all diesen Menschen. Ohne all die unausstehlichen, unsensiblen Menschen. Sobald es das so formulierte, fiel mir die Zeile an. Wir haben den Feind getroffen. Und er ist wir. Klar, die Kirche besteht aus Menschen. Menschen wie wir. Und die Kirche hat mit Recht den Ruf, auch ziemlich viel Sonderlingen zu versammeln. Zum Teil deshalb, weil die Kirche grundsätzlich ein barmherziger Ort ist. Sodass sich die Einsamen, die Orientierungslosen und die Sonderlingen um die Kirche scharen. Eigentlich logisch, habe ich gedacht. De rest van ons, die niet zonderbaar is, oder doch vielleicht ein bisschen, voelt zich dan door ihre Anwesenheit manchmal ein wenig unbequem. Dennoch werden reife Christen jeden Aspekt ihres christlichen Lebens immer wieder auch auf Menschen beziehen. Anstatt aufgabenorientiert werden wir menschenorientiert sein. Wir werden nicht abstrakt an Kirchenprogramme denken. Wir werden nicht einmal an Lehren als bloße Systeme denken. Nein, ob unsere Aufgabe nun darin besteht zu putzen, Kaffee zu servieren, zu predigen oder ein Instrument zu spielen, wir werden weniger um unseren Ruf und den Schutz unseres Gebäudes besorgt sein, als um die Erbauung und Nahrung von Menschen. Natürlich, das ist auch wahr. Reife Christen beziehen alles, was sie in ihrem Leben tun, auf Gott. Was sagt der kleine Westminster? Das höchste Ziel des Menschen ist, Gott zu verherrlichen und sich für immer an ihm zu erfreuen. Irgendwie ist alles, was wir tun, darauf gezielt, Gott zu verherrlichen. Wir wollen ihm gefallen. Wir denken daran, dass wir ihm Rechenschaft ablegen müssen. Dennoch sind Menschen immer wieder die Sphäre, in die sich unser Gehorsam gegenüber Gott vollzieht. Wir Menschen bestimmen nicht die Tagesordnung, wir sind die Tagesordnung. Und das gilt nicht zuletzt für das Fürbittengebet. Ich freue mich immer sehr hier, dass wir in Doornhoven am Donnerstag immer wieder bewust dafür beisammen sein. Das hilft wirklich. Um nicht zu vergessen, dass es da draußen Menschen gibt. Warum brauchen wir das immer wieder? Ein paar Beispiele. Wir können, und das machen wir auch manchmal, wir können um Erweckung beten. Erweckung in ons land, in Österreich. Denken aber vielleicht nicht darüber nach, was das für dich ist. Für mich oder für die Menschen im Zimmer nebenan im Wohnheim bedeutet. Wir mögen in unserem Land um ein neues Miteinander bitten, jenseits der Polarisierung, aber nicht verstehen, dass das für mich in der Nachbarschaft Selbstverleugnung bedeutet. Das haben wir gelesen im Evangelium, die Wochenlesung, über Reichtum und Nachfolge. Wer von uns hat schon ein Arme als Freund? Ja, ich meine nicht jemand, für wen wir etwas tun und Geld spenden, aber jemand, der oder die wir auf Augenhöhe begegnen. Ich muss sagen, keine Gebete in der Heiligen Schrift sind in dieser Hinsicht bewegender als die Gebete des Paulus. Und vor allem seinen Gebeten ist es vermutlich dieses in 1 Thessaloniker 3, das am deutlichsten zeigt, wie sehr Paulus Gebete auf Menschen bezogen hat. Lass mich darum jetzt weiterlesen, wo Maria geendet hat. Ich lese einmal die Verse 9 und folgende. Und achte mal auf die Intensität seiner Worte. Vers 9. Denn wie können wir um euretwegen Gott genug danken für all die Freude, die wir durch euch haben von unserem Gott? Wir bitten Tag und Nacht inständig, dass wir euch von Angesicht sehen und hinzutun, was eurem Glauben noch fehlt. Ihr selbst aber, Gott, unser Vater und unser Herr Jesus, lenke unseren Weg zu euch hin. Euch aber lasse der Herr wachsen und immer reicher werden in der Liebe untereinander und zu jedermann, wie auch wir sie zu euch haben. Dass eure Herzen stark und untadelig seien in Heiligkeit vor Gott, unserem Vater, wenn unser Herr Jesus kommt mit allen seinen Heiligen. Was für eine Gedanke. Und tatsächlich sind hier zuerst drei Dinge zu beachten, denen auf menschenbezogenen Charakter dieses Gebets ausmachen, bevor wir uns dann heute Abend die Bitten selbst ansehen. Erstens, Paulus Gebet entspringt seiner Sehnsucht, bei diesen Thessalonikern zu sein. Es ist wirklich eine Sehnsucht. Als wir letzten Sonntag die Geschichte der Gründung dieser Gemeinde in der Apostelgeschichte gelesen haben, wurden wir daran erinnert, dass Paulus gerade in Europa gelandet is. Paulus in Europa. Und in Philippi eine Gemeinde gegründet hat, wo er verprügelt worden is. Er komt dan door Apollonia en Amphipolis. Vielleicht waren ze dort keine Synagogen. Er geht durch diese Dörfchen. Aber komt dan in Thessaloniki. En begint zijn Evangelisation, genau wie er immer wollte, in der Synagoge. Zunächst läuft alles goed. Aber irgendwann wird die Lage so verzweifelt, dass er zich nachts aus der Stadt schleichen muss. Dann geht er weiter nach Beröa und dort passiert wieder Ähnliches. Schließlich, und das haben wir dann nicht mehr gelesen letzte Woche, schließlich geht er weiter nach Athen und findet hier nicht nur keine Juden, sondern eine Art intellektuelle Götzendienst vor, der es ihm schwer macht, das Evangelium in einem Kontext neu zu formulieren, der nicht der ist, indem er normalerweise anfängt zu evangelisieren. Und dann, vollkommen allein, schickt er Timotheus und noch ein paar andere Mitarbeiter zurück nach Mazedonien in Norden, um herauszufinden, wie geht es jetzt? Wie geht es mit meinen lieben neuen Christen, diese junge Gemeinde? Weil er hatte da höchstens ein paar Wochen verbracht. In Thessaloniki waren nicht langer als 4 Wochen. Er sagt in Kapitel 2, Vers 17, wir aber, Brüder und Schwester, als wir eine Weile von euch getrennt waren, vom Angesicht, nicht im Herzen, ich liebe das, getrennt von Angesicht, nicht im Herzen, haben wir mit großem Verlangen alles getan, um euch zu sehen. Und in Kapitel 3, als wir es nun nicht mehr aushalten konnten, beschlossen wir, allein in Athen zurück zu bleiben. Wir sandten Timotheus, onze broeder en Gottes Mitarbeiter. En nogmaals vers 5. Daarom sandte ik hem, Timotheus, als ik het niet langer ertragen konnte, om te ervaren wie es mit eurem Glauben steht. Jetzt ein Moment halt. In Amersfoort wissen sie dan, dan sage ich immer, nu even stoppen. Vielleicht habt ihr jemand einmal zum Herrn geführt. Und das ist wunderbar. Fühlt ihr euch danach auch so? Haltest du es auch nicht mehr aus, wenn du nicht in Kontakt bleiben kannst? Aber das ist die letzte Woche auch ganz sehr erfahren. Du wolltest doch wissen, wo sie sind. Sie stehen doch nicht auf einer Liste, die man abhaken kann. Oder? Vielmehr sehnen wir uns danach, mit ihnen zusammen zu sein, zu pflegen, sie zu unterrichten. Und wenn wir nicht erfahren, wie es ihnen geht und zu weit entfernt sind, schicken wir jemanden, um herauszufinden. Oder wir fahren selbst hin oder machen einen Umweg. Denn wir wollen herauszufinden, wie geht es ihnen. Nicht, weil wir Profis sind, sondern weil wir lieben, wie Christus liebt. Das ist der Hintergrund, von dem aus Paulus betet. An anderer Stelle, in 2. Korinther 11, wenn er seine Leidensliste durchgeht, schreibt er gegen Ende: Und außer all dem noch das, was täglich auf mich einstürmt, die Sorge um alle Gemeinden. Kommt jemand zu Fall, ohne dass ich vor Mitgefühl brenne? Paulus hat gelernt, sich mit denen zu freuen, die sich freuen. Und mit denen zu trauen, die trauen. Er war nie ein Profi, aber hat sich zutiefst für diese Menschen eingesetzt. Zweitens, Paulus' innige Sehnsucht, die Thessaloniker zu sehen, wird nicht durch ein Verlangen nach Lob oder nach beruflicher Freundschaft angeregt. Vielmehr ist es sein Bemühen um ihr geistliches Wohl. Ich war einmal bei einem Vortrag von einem Theologieprofessor in Amerika. An einem großen Seminar, die kunnen dat hier kaum vorstellen, met meer als 1000 Studenten. Theologie. En er sagte: Wenn ich sehe, wie immer wieder neue Generationen kommen, en sie fragen, ich frage sie, warum sie dort sind, und wo und wie sie am ehesten in de Zukunft arbeiten möchten, dann höre ich viel zu oft eine Antwort wie: Naja, ich glaube, meine Gaben sind so und so. Ich würde gerne irgendwo lehren. Denn jedes Mal, wenn ich lehre, hat man mir gesagt, ich mache das sehr gut. Wenn ich aus der Bibel unterrichten könnte, dann würde mir das ein enormes Gefühl der Erfüllung geben. Und erstaunlich schmunzelte er, erstaunlich, wie viele von ihnen sich in schöne Kalifornien berufen fühlen. Es gibt übrigens auch solche, die im Lehren von Kernphysik Glück und Erfüllung finden. Ist auch wunderbar. Ich stimme zu, sogar hochmotivierend. Aber meine Lieben, für einen Christen kann die persönliche Erfüllung nie das Entscheidende sein. Das entscheidende Thema ist der Dienst. Der Dienst an realen Menschen. Und die Frage dabei lautet nicht: Wie kann ich mich am nützlichsten fühlen, sondern wie kann ich am nützlichsten sein? Wo ist dieses Gefühl, das Wohl anderer zu suchen, das für einen Christen wesentlich ist? Bitte verstehe mich nicht falsch. Damit sage ich nicht, dass Christen aus ihrer Arbeit nicht auch Freude schöpfen dürfen. Aber total. Ob es sich dabei nur um Gartenarbeit, was wir hier ganz lieben miteinander, um Gartenarbeit geht oder um einen ehrenamtlichen Dienst handelt, auf dem du Früchte sehen kannst, oder ob es dir gelingt, aus extrem ultravioletten Licht einzelne Lichtblitzen in Atosekundenbereich zu erzeugen und zu messen. Wie Ferenc Krauss, unser halb österreichischer Nobelpreisträger. Doch es ist eine Sache, Freude an der Arbeit zu haben, zu der wir berufen sind, aber eine ganz andere, ob wir die Freude zum eigentlichen Ziel machen, das all unsere Entscheidungen bestimmt. Ich beziehe es auf mich selbst. Auch ich als Prediger muss den Apostel hier aufmerksam zuhören. Es ist eine Sache, sich die Menschen aus einem Live-Publikum vorzustellen, das sich an der Darbietung meiner Predigten erfreut, aber es ist eine ganz andere, eine jede Predigt so mit Leidenschaft zu gestalten, dass sie den Kindern Gottes zu ihrem eigenen Wohl die Wahrheit vermitteln. Aber das ist interessant. Habt ihr schon die Erfahrung? Wenn wir nach totaler Erfüllung suchen, werden wir sie nicht finden. Aber wenn wir den Dienst, zu dem Gott uns berufen hat, durch einen treuen Entschluss täglich unser Kreuz auf uns zu nehmen, unterstützen, dann passiert ein Mirakel, ein Wunder. Wir finden unser Leben. Genau das, was Jesus uns gelehrt hat. Hören wir wieder auf Paulus, Kapitel 3. Weil wir es nicht länger aushielten, sandten wir Timotheus, damit er euch stärke und euch tröste in eurem Glauben. Damit niemand wankend würde in diesen Bedrängnissen. Denn ihr wisst selbst, dass wir dazu bestimmt sind. Als wir nämlich bei euch waren, sagten wir euch voraus, dass wir Bedrängnisse erleiden müssten. Und so ist es auch gekommen, wie ihr wisst. Darum hielt ich es auch nicht mehr länger aus, sondern erkundigte mich, wie es mit eurem Glauben steht. Ob nicht etwa die Versucher euch versucht hätte und unsere Arbeit umsonst gewesen sei. Paulus ist um ihr Wohlergehen besorgt und seine Absicht, Timotheus zu senden, ist nicht seinen eigenen Ruf aufrecht zu erhalten, sondern ihren Glauben zu festigen. Alles zu tun, was sie brauchen, um ihren Glauben angesichts einer drohenden Verfolgung zu stärken. Und selbst wenn er in Kapitel 2, Vers 19 und 20 die folgenden Worte sagt, ist er in keiner Weise an sich selbst interessiert. Ich zitiere. 2, Vers 19. Denn was ist unsere Hoffnung? Was ist unsere Freude oder die Krone, in der wir uns rühmen werden, in der Gegenwart unseren Herrn Jesus, wenn er kommt? Ja, was? Seid ihr es nicht? Ja, ihr seid eure, seid unsere Ehre und Freude. Ah, bedeutet das, Paulus ist daran interessiert, die Anzahl des geistlichen Skalps zu zählen? Hat er Angst, dass sein Punktestand ein wenig sinkt, wenn sie nicht bis zu Ende durchhalten? Nein, das meint er nicht. Er hat genauso eine Einstellung, wie sie dem Knecht des Herrn in Jesaja 53 zugeschrieben wird. Und ihr wisst schon, wer der Knecht des Herrn ist, oder? Dort heißt es, weil seine Seele sich abgemüht hat, wird er das Licht sehen und zufrieden sein. So sieht auch Paulus, wenn er sich freut auf den letzten Tag, als er vor seinem Herr Rechenschaft ablegt. Das einzige Lob, die einzige Glorie und Belohnung, die er sich wünscht, ist die Freude, Männer und Frauen, die er mit dem Evangelium beeinflusst hat, dort vor dem Herrn Jesus in all seiner Heiligkeit stehen zu sehen. Du bist unsere Freude und Krone, sagt er. Das ist sein Verlangen. Und dafür schenkt er ihnen seine Zeit, sein Herz, sein Leben. Und jetzt werden wir uns freuen auf ein musikalisches Intermezzo. Ja, das gibt es hier.
Danke, Jeremy.
Der dritte Punkt. Noch immer Hintergrund von dem Gebet, was wir heute Abend hören. Paulus' Gebet entspricht auch der ungekünstelten Freude über die Berichte vom Glauben, von der Liebe und der Standhaftigkeit der Thessaloniker. Ja, er ist nicht nur besorgt. Wenn er etwas Gutes hört, ist er begeistert. Das sieht man schon in Kapitel 1, Vers 2. Wir danken Gott immer für euch alle. Wenn wir euch in unseren Gebeten erwähnen, denken wir vor Gott, unserem Vater, immer wieder an euer Werk im Glauben und an eure Arbeit in der Liebe und an eure Geduld in der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus. Ja, wir haben das schon gehört. Glaube, Hoffnung, Liebe, sie sind da. Brüder und Schwestern, von Gott geliebt, wir wissen, dass er euch erwählt hat, weil unser Evangelium nicht nur mit Worten, sondern auch mit Kraft, im Heiligen Geist und mit großer Überzeugung zu euch gekommen ist. Und hier in Kapitel 3, die Verse 6 bis 8, Paulus hat Timotheus ausgesandt und Timotheus mit einem Brief zurückgekehrt. Und dann schreibt er: Nun aber ist Timotheus soeben von euch zu uns gekommen und hat uns Gutes berichtet von eurem Glauben und eure Liebe. Und dass ihr euch immer wieder gerne an uns erinnert. Und auch danach sehnt uns zu sehen, wie auch wir uns danach sehen, euch zu sehen. Deshalb, Brüder und Schwester, sind wir in all unserer Bedrängnis und Verfolgung ermutigt durch euren Glauben. Denn jetzt leben wir auf, da ihr feststeht im Herrn. Faszinierend, oder? Darf ich mal fragen? Was bereitet dir die größte Freude? Woher bekommst du deine Begeisterung? Jungs, ist es wenn dein Team im Fußball hoch geht? Oder wenn du den ersten Schritt machst, von dem du nicht geglaubt hast, dass du ihn schaffst? Oder wenn sie ja sagt? Schön, oder? Oder vielleicht, wenn du ein neues Gerät, ein neues Auto, ein neues Kleid, liebe Schwester, gekauft hast. Was macht euch Freude? Weißt du, was Johannes im zweiten Brief sagt? Ich habe keine größere Freude, als die zu hören, dass meine Kinder in der Wahrheit wandeln. Und das ist nicht nur eine Ausrichtung auf die Zukunft, um am letzten Tag Rechenschaft abzulegen. Nicht nur das. Es ist die Erkenntnis, dass das, was uns schon jetzt Freude bereiten sollte, alles ist, was beitragt zur Ehre Christi und zum Wohl seines Volkes. Einfach wunderbar. Jetzt wieder einen Moment halt. Es gibt Leute, für die nur schlechte Nachrichten wirklich interessant sind. Die lieben das Jammern und Mauern. Wenn die von Christen hören, die Schwierigkeiten haben, von einem Pfarrer, die sich im sexuellen Bereich persönlich versündigt hat, von einer Mission, die im Sand verlief, dann sind sie voller Sorgen. Ihre Frömmigkeit verlangt, dass sie diese bösen Zeiten veroordelen. Ihre Rechtschaffenheit sorgt dafür, dass sie ihre ernste Analyse der Sünden, die eine solche Tragödie veroorzaakt haben, zu Gehör brengen. Doch wenn es wirklich gute Nachrichten gibt, wenn sie von Christen hören, die freudig sind, die in der Heiligung wachsen, im Zeugnis wachsen, wenn sie von einem Gemeinde erfahren, die viele Früchte sieht, oder von einer Organisation, die sich als erstaunlich strategisch erweist, dann versiegt ihre Interesse. Da finden sie nicht, was sie verurteilen können. Keinen passenden Hintergrund für ihre eigene Rechtschaffenheit. Wie anders sieht es bei Paulus aus? Und darin sind die Apostel sich sehr ähnlich. Johannes schreibt im dritten Brief: Es freut mich sehr, als Brüder kamen und von deiner Wahrhaftigkeit Zeugnis ablegt. Wir haben heute einen Bruder kommt. Ne? Als er Zeugnis ablegen kann davon. Wie du in der Wahrheit wandelst. Ich habe keine größere Freude, als die zu hören, dass meine Kinder in der Wahrheit wandeln. Zu hören, dass Christen Fortschritte machen. Wunderbar. Zu sehen, dass ein Teil meines Lebens bei anderen Früchte trägt. Jan sagte mir, ein Pfarrer einmal, und ist schon fast 50 Jahre her, aber ich habe es niemals vergessen. Jan, verlerne nie das Staunen. Das ist die Quelle von Paulus' Begeisterung. Ihr seid meine Freude und Krone. Und sagt er, jetzt legen wir auf, weil ihr feststeht im Herrn. Meine Lieben, diese Perspektive ist für ein fruchtbares christliches Leben unverzichtbar. Andernfalls werden unsere Gebete mit der Zeit ungenießbar. Das ist auch für ein fruchtbares Gebet unverzichtbar. Sonst werden wir irgendwann nur noch das Übliche beten. Ist es ein Wunder, dass das Gebet des Paulus einfach von seiner Liebe zu den Menschen durchdrungen ist? Der Liebe zu den Thessaloniker, für die er betet. Und liebe Freunde, es ist äußerst wichtig, diese Perspektive beizubehalten, wenn wir uns mit den besonderen Gebetsthemen beschäftigen in den nächsten Versen 9 bis 13. Aber das werden wir heute Abend tun. Amen. Und so, lieber Herr, sitzen und stehen wir hier mit all unsere Mängel und Fehler. Und wir danken dir, dass du uns dennoch liebst und uns gebrauchen willst. Dass du uns nicht nur die Schuld vergibst, sondern auch als deine Zeugen einsetzt, als Rufer, als Wegweiser in einer neuen Welt. Bitte, Herr, hilf uns, das Staunen darüber nicht zu vergessen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus zum ewigen Leben. Amen.